Der einzig wirkliche Hinweis lag in den Worten BZ auf Unpers, die vermuten ließen, dass Withers schon tot war. Davon konnte man aber nicht unbedingt ausgehen, wenn Leute verhaftet wurden. Manchmal wurden sie wieder freigelassen und konnten sich ein oder zwei Jahre lang frei bewegen, ehe sie exekutiert wurden. Sehr selten tauchte eine Person, die man längst für tot gehalten hatte, plötzlich bei einem Schauprozess wie ein Gespenst wieder auf, wo sie 100 andere mit ihren Aussagen schwer belastete, ehe sie dann für immer verschwand. Withers dagegen war bereits eine Unperson. Er existierte nicht, er hatte nie existiert. Winston kam zu dem Ergebnis, dass es nicht genügen würde, die Tendenz der Rede des großen Bruders zu ändern. Es war besser, ihr einen ganz anderen Inhalt zu geben, der mit dem ursprünglichen Gegenstand nichts mehr zu tun hatte. Er konnte die Rede zur üblichen Anklage gegen Verräter und Gedankenverbrecher umfunktionieren, aber das war ein bisschen zu offensichtlich. Und wenn er einen militärischen Sieg oder einen Triumph bei der Erfüllung des 9. Dreijahrplans erfinden würde, zog das womöglich zu viele Komplikationen in den Archiven nach sich. Nein, es musste eine reine Erfindung sein. Und plötzlich tauchte in seinem Gehirn, gewissermaßen gebrauchsfertig, das Bild des Genossen Ogilvy auf, der im Kampf gefallen war unter heroischen Umständen. Es kam gelegentlich vor, dass der große Bruder den Tagesbefehl benutzte, um ein bescheidenes Parteimitglied von der Basis zu würdigen, dessen Leben und Sterben er als Vorbild heraushob. Diesmal würde er an den Genossen Ogilvy erinnern. Einen Genossen Ogilvy gab es zwar nicht, aber ein paar gedruckte Zeilen und ein paar gefälschte Fotografien würden ihn schnell zum Leben erwecken. Winston überlegte einen Moment, dann zog er das Sprechschreib zu sich heran und begann im wohlbekannten Stil des großen Bruders mit seinem Diktat. Dieser Stil war einerseits militärisch und andererseits sehr pedantisch. Und der Trick, der darin bestand, immer wieder rhetorische Fragen zu stellen und sie anschließend selbst zu beantworten, war leicht nachzuahmen. Was lernen wir daraus, Genossen? Die Lehre, die wir daraus ziehen, ist zugleich eins unserer Grundprinzipien und so weiter und so weiter. Schon im Alter von 3 Jahren hatte Genosse Ogilvy alle Spielsachen außer einer Trommel, einer Maschinenpistole und einem Plastikhubschrauber zurückgewiesen. Mit 6, ein Jahr zu früh, war er aufgrund einer speziellen Genehmigung Mitglied bei den Spähern geworden. Mit 9 war er bereits Zugführer. Mit 11 hatte er seinen Onkel bei der Gedankenpolizei angezeigt, nachdem er ein Gespräch mitgehört hatte, das seiner Ansicht nach kriminelle Tendenzen gezeigt hatte.